euch was mitgebracht. Was schätzt ihr, was das ist?
Gott sei Dank.
Also nochmal, was schätzt ihr, was das ist? Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Ich habe das aus Israel mitgebracht. Salz vom Toten Meer. Als ich das eingesackt habe dort, irgendwo habe ich es abgebrochen, dann hat das irgendein Israeli gesehen, hat der mich zur Schnecke gemacht. Darfst du nicht, habe ich nicht gewusst. Aber am Ende durfte ich es doch mitnehmen. Willst du das mal anschauen? Ja. Schau dir das mal an. Jetzt könnte ich euch fragen, was ist das? Das ist auch Salz. Ein ganz besonderes Salz. Ich war ja vor einem reichlichen Jahr in Nepal, da habe ich euch schon die Gebetsmühle mitgebracht. Und das habe ich auch noch mitgebracht. Um so einen großen Brocken Salz zu bekommen, da musst du sehr hartnäckig sein. Und wenn die dort merken, du möchtest das Salz unbedingt haben, so einen großen Klumpen, dann wird er auch gewaltig teuer. So ist das nicht mehr auf der Welt. Wenn mein Enkelchen zu mir nach Hause kommt, der ist oft bei mir, da habe ich so eine Vitrine, da habe ich meine ganzen Schätze drin. Da ist dieser Klumpen drin und auch der. Willst du das auch mal sehen? Und da macht er immer von dieser Vitrine die Tür auf, schlägt da dran und schlägt auch da dran. Und ich muss euch sagen, ich habe da auch schon dran geschlägt, es schmeckt nach Salz. Wenn wir in unser Leben schauen, dann ist eigentlich ein Leben ohne Salz nicht möglich. Auch wenn wir bestrebt sind, Dankeschön, salzarm zu essen, wenn wir kein Salz essen, gehen wir jämmerlich zugrunde. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal in Südamerika war, als wir dort eine Kapelle gebaut haben, im tropischen Klima, dann habe ich am Tag fast 6 Liter Wasser getrunken. Ich bin keine Kuh, ich trinke sonst eigentlich relativ wenig. Und das Paradoxe, du bist dort fast nie aufs Klo gegangen. Und da hat uns damals unsere Köchin salzarme Kost serviert. Da haben viele abends und in der Nacht große Probleme gehabt. Die hatten Krämpfe in den Beinen. Du weißt das. Salzmangel. Durch das Schwitzen haben wir alle so viel Salz verloren, dass das nicht gut für uns war. Wir brauchen auch in der Chemie Salz. Unsere moderne chemische Industrie ohne Salz undenkbar. Und wenn wir einen harten Winter haben, wie letztes Jahr, und unsere Straßen werden nicht von Salz freigehalten, dann wäre eigentlich unser Verkehr auf den Autobahnen nicht mehr möglich. Es gibt noch viele Anwendungsgebiete, wo Salz ganz, ganz wichtig ist. Ich möchte mit euch zusammen einen Text lesen in Matthäus 5 und da im Vers 13. Matthäus 5, Vers 13. Und da heißt es, ihr seid das Salz der Erde. Das hier. Oder das. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Diesen Text haben wir bestimmt schon oft gelesen. Wir müssen aber hier feststellen, da gibt es zwei verschiedene Sorten von Salz. Einmal gutes Salz und einmal Salz, was kaputt ist, was nichts mehr nützt. Und wenn Jesus zu uns sagt, er sagt nicht, seid bitte Salz oder ihr werdet, wenn ihr irgendwas Besonderes tut, Salz werden, sondern der sagt einfach zu uns, ihr seid Salz. Und dann macht er aber den Unterschied. Sind wir Salz, wo du dran schleckst und das schmeckt nach Salz? Wenn du dieses Salz hier zerstößt oder zerreibst, ich habe vor einigen Jahren mal Himalaya-Salz von irgendeinem Geschäftsfreund bekommen. Sehr hochwertiges und das war auch sehr teuer. Das hatte ich bei mir im Küchenschrank. Und irgendwann will ich wieder mein Salz nehmen, weil ich was würzen wollte. Da ist das weg. Da habe ich gefragt, wer hat denn das gehabt? Dort ist meine Schwiegermutter, weil ich kein Auftausalz gehabt habe, genommen und hat unseren Eingang aufgedaut. Das heißt, dieses Salz hat noch seine Funktion erledigen können. Man merkt, wenn man eine Schwiegermutter zu Hause hat, da braucht man manchmal starke Nerven. Ich habe das aber verkraftet. Ja, wenn jetzt Jesus zu uns sagt, ihr seid Salz, was bedeutet denn das? Da habe ich mir einige Gedanken gemacht. Alle werde ich in der Kürze der Zeit euch nicht weitersagen können. Aber für mich ist es ganz, ganz wichtig, wenn wir Nachfolger Jesu sind, wenn wir seine Gemeinde sind, dann sollen wir ehrlich sein. Ich habe vor vielen Jahren mal eine Predigt gehört von unserem Bruder Serbe und der hat gesagt, geh mit dem Wort Gottes und damit hat er unsere Bibel gemeint, ehrlich um. Was bedeutet denn das nun, dass ich mit dem Wort Gottes ehrlich umgehe? Wir lesen viel in der Bibel und bei manchen, da staunen wir, das würde mancher Geschichtsschreiber einfach weglassen. Da wird uns berichtet vom Noah, der Noah, ein Mann, der nach dem Herzen Gottes war, sonst hätte der denn nicht die Arche bauen lassen. Aber da wird uns auch nicht verschwiegen, dass der Noah ein Schluckspecht war. Wenn wir lesen, der baut einen Weinberg, braut oder stellt Wein her und dann nicht so, wie das vielleicht manche Adventisten sagen, ja, abends trinke ich mal ein Gläschen. Nee, der hat richtig getrunken. Die Resultate kennen wir alle. Verschweigt uns die Bibel nicht. Und das finde ich klasse in dieser Bibel. Das heißt, die Bibel geht mit dem Noah ehrlich um. Die sagt zu uns, es war ein sehr gläubiger Mann. Der war vor Gott geachtet. Aber der hat auch Fehler gehabt. Dann wird uns in der Bibel berichtet, das Volk Israel, das war nicht dieses heilige Volk, dieses Traumvolk. Und ihr könnt es euch zu Hause mal nachlesen, sucht es euch selber. Da gibt Gott den Mose eine Anordnung. Da sagt er, wenn die Priester Dienst am Heiligtum tun, dann sollen die nüchtern dahin gehen. Wo ich das erste Mal gelesen habe, haben mir die Ohren gewackelt. Das heißt, eigentlich hätte mich, wir haben zurzeit keinen Prediger, aber vielleicht euer Gemeindeleiter anrufen müssen, der hätte sagen, Olaf, wenn du morgen zu uns kommst, nicht, dass du da früh erst noch einen zur Brust genommen hast. Das hat aber Gott seinen Priestern gesagt. Der sagt denn ganz klipp und klar, wenn ihr zum Tempel geht, wenn ihr dort Dienst tut, dann dürft ihr da nichts trinken. Ich trinke seit vielen Jahren überhaupt keinen Tropfen Alkohol. Mir ist das auch widerlich, wenn ich mal eine Medizin nehme und da merkst du, da ist Alkohol drin. Aber das ist meine persönliche Entscheidung. Wenn das irgendjemand anders handelt, dann muss der das mit sich und dem lieben Gott ausmachen. Nicht mit mir. Auch nicht mit seinem Gemeindeleiter. Ich möchte mit euch in Psalm lesen. Der hat mich schon als junger Kerl zum Nachdenken gebracht. Und zwar ist das der Psalm 23. Viele brauchen den bestimmt nicht aufschlagen, weil die kennen den auswendig. Für viele ist das der Lieblingspsalm. Da möchte ich mit euch zusammen den ersten Vers lesen. Da heißt es, ein Psalm Davids: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und da muss ich sagen, schon als junger Kerl hatte ich mit diesem Ausspruch riesengroße Probleme. Mir wird nichts mangeln. Ich hatte in meinem Leben oft Situationen, wo ich gedacht habe, dass ich da Mangel habe. Wenn du nach Peru fährst, nach Bolivien fährst und fährst dann ins Altiplano, das ist eine Hochebene, riesengroß, fast 4000 Meter hoch, das sagt mir mein Bruder, der ist Schornsteinfeger. Du, die haben ja hier auf ihren Hütten gar keine Schornsteine. Das heißt, der wäre dort arbeitslos. Ja, warum haben denn die keine Schornsteine auf ihren Hütten? Willi? Die haben nichts zu heizen. Die haben nichts zu heizen, dort wächst kein Baum. Ne? Und wenn ihr denkt, das ist da oben so wunderbar warm, die Bilder, die du vom Titicacasee siehst, sind meistens, wenn die Sonne doll scheint, ja, das über geht das in der Nacht erbärmlich kalt. Ja? Und in diesem Altiplano gibt es sehr, sehr viele Adventisten. Ich habe selten Menschen so einfach und bescheiden leben sehen wie die da oben. Und die glauben ganz fest an Gott. Und jetzt sagen die, wenn die abends frieren, mir wird nichts mangeln. Wir werden oft gefragt, geht dir's gut? Und wenn da deiner, der dir gegenüber ist, wartet von dir, dass du sagst, ja, mir geht's gut. Geht mir's immer gut? Ich bin als kleiner Junge oft gefragt worden, oftmals von Predigern oder wenn du in die Gemeinde gekommen bist, von irgendwelchen Geschwistern. Und in der Schule, alles gut? Ich war ein sehr guter Schüler. Aber eigentlich hätte ich denen ja sagen müssen, ja, im Russisch bin ich eine Flasche. Weil da war ich eine. Willi, du? Gut, da habe ich mich auch. Aber Russisch konnte ich nicht. Das habe ich aber denen nicht gesagt. Ich habe gesagt, ja, alles gut. Ehrlich war ich da nicht. Nun müsst ihr, die Predigt habe ich ungefähr vor 2 Monaten in Aschaffenburg gehalten. Wenn du die Dagmar fragst, Dagmar, geht dir's gut? Hast du irgendeinen Mangel? Kannst du das, was der David hier gesagt hat, mir wird nichts mangeln, kannst du da Ja dazu sagen? Ja, wenn die zu dir ehrlich ist, musst du sagen, Olaf, tickst du noch ganz rund? Du weißt doch, was mir passiert ist. Und der David, denn sein Leben kennen wir ja auch, der hatte auch oft viele Entbehrungen und trotzdem schreibt er, mir wird nichts mangeln. Könnt ihr das verstehen? Ich bin ja schon oft bei euch gewesen. Ich habe euch viele Sachen aus meinem Leben erzählt, wo mir Gott geholfen hat. Ich habe euch auch viele Sachen erzählt, wo ich eine Bauchlandung hingelegt habe. Ich glaube, es ist 3 Jahre her, da war ich mit meinem Sohn in der Nähe von Bremen, haben wir eine große Baustelle, war am Sonntagnachmittag. Da sagt er zu mir, Olaf, meine Ehe ist kaputt. Da habe ich gesagt, Michi, Ehe kaputt, du kennst mich doch. Ich habe auch schon 14 Tage auf der Couch geschlafen, deshalb ist die Ehe nicht kaputt. Und jeder, der verheiratet ist, vielleicht fast jeder, ne? Da wird es auch schon erlebt haben. Gibt es wunderbare Zeiten, aber da gibt es auch Zeiten, da kannst du deine Frau auf den Mond schießen und die dich natürlich auch. Da habe ich gesagt, Michi, jetzt nimm da mal Abstand. Zur Not schläfst du halt auch mal auf der Couch. Da sagt er zu mir, nee, das ist schon alles, habe ich alles schon hinter mir. Und ich wohne einen Steinwurf von denen weg, habe das nicht mitbekommen. Und wenn ich da geschrieben hätte, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, ne? Da hätte ich gelogen, nein, da ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Ich muss auch an Geschwister denken, denen es gesundheitlich sehr, sehr schlecht geht. Wenn wir da Erfahrungen erzählen, wie der liebe Gott uns geholfen hat, und mir hat er schon oft geholfen, natürlich oftmals ganz anders, wie ich mir das gewünscht habe. Wie wirkt das auf Geschwister, die beten, lieber Gott, ich habe jeden Tag so große Schmerzen, ich kann nicht einschlafen. Und der Olaf, der erzählt uns, hier ist es bei denen gut gegangen, da ist es bei denen gut gegangen, was ist denn da mit mir? Der Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürcht ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Der David war ein Kriegsmann. Entweder, muss ich sagen, war der sehr naiv. Aber ich habe mein Leben schon oft Angst gehabt. Obwohl ich viel gebetet habe. Vor 2 Jahren, nee, vor 1,5 Jahren, bin ich bei euch hier in Schweinfurt vorbeigefahren. Werneck war am Sabbatabends in der Nacht so kurz vor 12. Da darfst du 120 fahren und ich war wesentlich schneller. Abends kurz vor 24 Uhr geht es auf einmal. Ich wusste, ich habe schon einen Haufen Punkte. Da habe ich zur Bi gesagt, frage in Flensburg nach, wie viele Punkte habe ich denn? Ich glaube, nach einer reichlichen Woche habe ich Bescheid bekommen, du darfst einmal im Jahr dort anfragen, wie viel dies um dich besteht. Da habe ich 7 Punkte. Jeder weiß, 7 Punkte geht noch, mit 8 ist alles vorbei. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ich habe ein Geschäft, ich fahre geschäftlich im Jahr 40.000 Kilometer, meistens noch mehr. Wenn du 5 Punkte bekommst, kriegst du, ich glaube 5, ist ja wurscht, kriegst du von den Behörden einen Brief, da steht drinne, da kostet dich auch 30 Euro, wir hegen schwere Bedenken, dass sie in der Lage sind, ein Fahrzeug zu führen. Und dann raten die dir, Verkehrsschulung zu machen. Das habe ich auch gemacht, mich angemeldet. Und am Tag X, da sehen die wenigstens deinen guten Wille. Als diese Verkehrsschulung stattfinden sollte, war irgendetwas. Ganz wichtiger Termin, da habe ich gedacht, pff, wird schon gut gehen mit den Punkten. Und bin da nicht hingegangen. Dann habe ich den Punkt Nummer 6 und Nummer 7 bekommen, da kriegst du auch immer noch Briefe. Die sind dann sehr hart formuliert. Und dann würdest du einen Punkt Nummer 8 bekommen. Zwangsläufig kommst du zu den Verkehrspsychologen und dann erzählst du dann, du bist ein anderer Mensch geworden, du willst jetzt langsam fahren. Das glaubt er dir nicht. Ja, würde es mir auch nicht glauben. Ne? Und dann wartest du auf diesen Bescheid hier, was passiert denn nun? Natürlich habe ich da gebetet, aber der liebe Gott macht nicht, wenn du, was weiß ich, 150 warst, aus der 150, 130. Und da hatte ich schon große Angst. Weil, wenn du realistisch bist, wahrscheinlich hätte ich einen Führerschein nicht wiederbekommen. Zumindest nicht die nächsten Jahre. Und dann, nach einer ganzen Weile, dass er auch der Staat mit allen Verkehrssündern noch gnädig, nach Abzug von 3%, nee, von 3 Stundenkilometern war ich 139 schnell und bei 141 gibt es einen Punkt. War der liebe Gott gnädig oder der Staat, einer von beiden. Aber in der Zwischenzeit, in den Monat, könnt ihr mir glauben, habe ich manche Nacht sehr unruhig geschlafen. Weil da fängt auf einmal was an zu dicken, wo du sagst, da kommst du eigentlich nicht mehr damit zurecht. Und beim David war das doch auch so. Der hatte doch auch riesengroße Probleme. Bloß bei dem ging es nicht nur um Führerschein, sondern bei dem ging es um Leben und Tod. Und dann schreibt er, ich fürchte mich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. War der ehrlich mit uns? Muss ich sagen, weiß ich nicht. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass der liebe Gott das zugelassen hat, dass er das hier hingeschrieben hat und gaukelt uns was vor. Warum erzähle ich euch das? Für mich ist es wichtig, dass wir mit diesem Wort hier ehrlich umgehen, sachlich umgehen. Dass wir nicht einfach alles so schlucken, sondern liebe Gott hat uns unseren Verstand gegeben, dass wir über vieles auch nachdenken. Bei vielen, das kann ich euch versprechen, werdet ihr eine Antwort bekommen, bei manchen keine. Ich kann euch versprechen, wenn wir das beherzigen, was Jesus uns in diesem Matthäus 5, Vers 13 sagt, ihr seid das Salz der Erde und wir sind nicht irgendwelches Salz, was nichts mehr taugt, sondern solches Salz oder das, ne, wenn du da dran schleckst, was wirklich nach Salz schmeckt. Dann kann ich mich noch daran erinnern, 2014, als Deutschland Weltmeister wurde, als die auf dem Flugplatz gelandet sind und durch Berlin gefahren sind, wurde das Lied gespielt, We are the Champions. Dann kann ich euch eins versprechen, wenn wir wirklich das Salz sind, was wir sind, dann sind wir wirklich die Champions. Gott hat uns das versprochen, hat gesagt, ihr seid Könige, ihr seid ein königliches Geschlecht. Aber nur, wenn wir nicht Salz sind, was nichts mehr taugt, sondern wenn wir noch ein bisschen Biss haben. Und Biss bedeutet unter anderem, dass wir mit Gottes Wort, mit dem, was wir erlebt haben, ehrlich umgehen. Und dass ich auch meiner Gemeinde, meinen Freunden, auch meinen Kindern erzähle, was Gott Großes an mir getan hat, aber auch nicht verheimliche die eine oder andere Bauchlandung. Ich wünsche euch von Herzen, dass der liebe Gott euch dazu Mut gibt, dass wir Biss haben, dass wir ehrlich mit ihm und mit seinem Wort umgehen. Amen.